Einer der Großen des Kabaretts feiert an diesem Wochenende seinen 65. Geburtstag. Frank Markus Barwasser. Bekannt wurde er als der Mann mit dem Korthütli, Erwin Pelzig. Scheinbar naiv und schlau zugleich. Im WM-Sommer 2014 war er zu Gast bei Achim Bogdan. Kurz nach einem Großangriff Israels auf Gaza, aber eben auch am Tag nach dem spektakulären 7:1 der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM gegen Brasilien. Deswegen fragte Achim Bogdan ihn zu Beginn der Sendung, ob seine Kunstfigur Erwin Pelzig eigentlich ein Fußballfan ist.
Ja, ein ziemlich großer Fußballfan. Hartmut ein absoluter und Dr. Göbel gezwungenermaßen muss mitgehen beim Public Viewing.
Und Frank Markus Barwasser?
Er ist kein Freund des Public Viewing, aber ich habe alle deutschen Spiele gesehen. Ich bin so im normalen Leben kein Fußballfan, habe jetzt auch keinen Verein. Aber der WM konnte und wollte ich mich auch nicht entziehen.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Frank Markus Barwasser. Erwin Pelzig.
Ja, herzlich willkommen bei uns, Frank Markus Barwasser.
Hallo, Herr Bogdan.
Und dann dieses Spiel gestern. Also ein Spiel, über das man wahrscheinlich noch sehr, sehr lange reden wird, zu Recht. Wie ist es bei Ihnen so angekommen?
Ja, ich war auch fassungslos wie alle. Unglaublich. Wurde dann am Ende der ersten Halbzeit durch die Nachrichten aus Israel komplett aus dieser Freude herausgerissen, hatte schon fast ein Schuldgefühl, vorher auch so euphorisiert vor dem Fernseher gesessen zu haben, und in Wirklichkeit brennt es da so und brennt es auf der Welt, aber trotzdem, es war unglaublich, und irgendwann dachte ich mir, ja gut, dann halt 10-0, 11-0, 12-0, alles möglich.
Auch möglich.
Ja, ja.
Was wird das kommenden Sonntag beim Finale?
Tipp?
Ja, wird's was?
Ich würde sagen 23:1 für Deutschland gegen Holland.
Wir werden es ja sehen. So, jetzt hat es übrigens kürzlich, oder sollte es ein Freundschaftsspiel der fränkischen Nationalmannschaft geben? Davon gehört, dass
nein.
Es die überhaupt gibt?
Nein, noch nie. Also eine fränkische Nationalmannschaft?
Ja, die hat sich jetzt sozusagen formiert. Unter anderem mit dabei ist Martin Schneider, der früher mal beim 1. FC Nürnberg gekickt hat. Und ein paar Namenlose. Dann gab es aber Stress mit dem Bayerischen Fußballverband. Der hat sich nämlich streng dagegen ausgesprochen und allen, die da mitspielen, quasi mit dem Entzug der Lizenz gedroht. Die wollten eigentlich gegen die tamilische Nationalmannschaft spielen. Es gibt auch eine von Bergkarabach, also so ungeduldete Nationalmannschaften.
Toll. Also das bedauere ich, dass sie sich dann haben kleinkriegen lassen.
Also die Idee ist gut?
Ja, finde ich gut. Also ich halte jetzt, ich bin jetzt kein fränkischer Nationalist. Ich weiß auch nicht so recht, ab und zu gibt es noch mal die Idee, ein eigenes fränkisches Bundesland auszurufen.
Bayern, bye, bye, ich bin frank und
ja,
frei.
Ja, nee, also ich weiß nicht, wir sollten uns jetzt nicht noch so zerstückeln alle. Aber das ist dahinter, es ist ja auch ein anarchischer Gedanke, die fränkische Nationalmannschaft, und hätte meine Unterstützung.
Werden denn die Franken eigentlich tatsächlich oft unterschätzt? Ist das so ein bisschen Ihr Eindruck?
Unterschätzt, ich glaube, sie, vielleicht unterschätzen sie sich auch selber, weil sie sich so gerne mit sich selbst beschäftigen. Also der Franke neigt ja doch so zur selbstreferenziellen Betrachtungen, auch wenn es um den sogenannten fränkischen Humor geht, geht es immer um sich selbst. Und etwas, was ich ja auch mit meiner Figur selten so betrieben habe, mir ging es ja nie um fränkische Themen.
Also wie würden Sie denn das Wesen der Franken beschreiben? Was ist das? Was macht die Franken dann letztendlich so aus?
Naja, erstens müssen wir dann mal unterscheiden, Ober- und der Mittelfranken.
Da geht's schon los.
Scheren Sie uns nicht alle so über einen Kamm. Und also die Erfahrung, die ich gemacht hatte mit manchen Menschen in Franken, war so das Prinzip, was müssen wir groß über den Tellerrand hinausschauen? Das tun ja schon die Würst. Ja, und das reicht. Aber gut, jedes Klischee hat irgendwo ja eine Berechtigung, weil es kommt nicht von ungefähr. Aber ich glaube, die Franken haben schon häufig so einen Minderwertigkeitskomplex und sind aber im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu den bayerischen Schwaben sehr viel lautstärker in der Lage, auf sich aufmerksam zu machen.
Und ich meine, letztendlich ist ja dieser Erwin Pelzig für viele auch eine Identifikationsfigur. Er ist jetzt nicht der Anführer von irgendwelchen Frankenrebellen, aber ein Franke, der zumindest tatsächlich über den Tellerrand hinausschaut und vor allem Aufmerksamkeit kriegt, bundesweit.
Also sagen wir mal, er ist ein Mann, eine Person, die sehr nachdenkt. Und irgendein Journalist schrieb mal, er sei so eine Art Wiedergutmachung am vielgescholtenen kleinen Mann. Weil man von so einem Typus wie dem Pelzig grundsätzlich davon ausgeht, dass er ein bisschen doof ist und keinen vernünftigen Gedanken zustande bringt. Und durch diese Klischeebrechung, die ich ja sehr konsequent und immer stärker betrieben habe, ist es eben bei Pelzig anders. Und ich habe in meiner Zeit als Volontär und später auch als Lokalreporter beim BR oft solche Leute kennengelernt, denen man nicht so viel zugetraut hätte und die aber sehr kluge Gedanken hatten, die vielleicht nicht immer gebildet waren, aber auch einen großen Humanismus in sich trugen und eine gewisse Nachdenklichkeit. Insofern, ja, gefällt mir die Formulierung Wiedergutmachung am gescholtenen kleinen Mann.
Was ist es im Moment, was Sie so beschäftigt im Leben? Was sind so die Themen, über die Sie sich persönlich sehr aufregen können? Nicht als Pelzig, sondern als Frank-Markus Barwasser.
Naja, also faszinierend finde ich jetzt zum Beispiel gerade, wie während so einer WM sämtliche anderen mindestens genauso relevanten Themen unter den Tisch fallen und gar keine Rolle mehr spielen. Und am Sonntag werden wir dann aus diesem Traum aufwachen und dann werden wir eben wieder stehen vor bestimmten Problemen. Ich persönlich verzweifle oft an der Komplexität der Probleme. Nehmen wir jetzt mal so die Wirtschaftskrise, die Hintergründe. Mir da eine Meinung zu bilden, ich empfinde das als immer schwieriger. Und dann sitze ich montags vorm Fernseher und sehe meinetwegen Hans-Werner Sinn bei Anne Will und er sagt, Frankreich ist das Problem. Und mittwochs hockt der Buffinger bei Maybrit Illner und sagt, Frankreich müsste unser Vorbild sein. Beide begründen ihre Thesen eloquent und glaubhaft und am Montag glaube ich es dem Sinn und am Mittwoch glaube ich dem Buffinger das Gegenteil. Wie soll ich mich entscheiden? Ja? Also auch ich bin abhängig, fühle mich überfordert. Also gerade diese Krise hat sich bei mir auf der Bühne thematisch sehr stark ausgewirkt. Ich habe vor 10, 15 Jahren den Wirtschaftsteil zur Kenntnis genommen einer Zeitung. Heute schlage ich ihn als erstes auf. Also es wird immer schwieriger, weil ich auch versuche, immer tiefer zu dringen.
Ich habe heute Besuch von einem der ganz Großen der deutschen Kabarettszene. Frank-Markus Barwasser ist heute zu Gast im Talk. Man kennt ihn durch seine fränkische Kultbühnenfigur Erwin Pelzig. Ist es manchmal seltsam, zwei Leben zu leben?
Gar nicht. Also ich trenne so klar und ich switche auch nicht im Privatleben mal um und bin kurz pelzig. Manche Dinge, die ich wahrnehme, registriere ich dann und denke, da kannst du was draus machen. So wie eine Frau neulich im ICE, die lautstark im Speisewagen stolz erzählte, ältere Dame, dass sie alle Bücher liest, immer, die bestellt sie dann bei Amazon, liest sie dann in 2 Tagen, macht das Buch nicht ganz auf und schickt es dann wieder zurück und muss nicht bezahlen. Und dann dachte ich mir, super, jetzt schweife ich etwas ab, aber egal, ja. Oder?
Es ist doch
interessant. Und dann fand ich und die war so selbstzufrieden und ich dachte, du blöde Kuh, heute Abend sitzt du vor der Tagesschau und regst dich über irgendeinen Politiker auf, der irgendwie sein Kind mal mit dem Dienstwagen von der Schule abgeholt hat und bist kein Stück besser. Und dann kam noch der Gedanke, auch interessant, die liest ohne zu kaufen, dabei werden die meisten Bücher gekauft, ohne gelesen zu werden. Was ist jetzt da besser? Und da, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, da ist es tatsächlich so, dass ich das mit einem professionellen Ohr höre, solche Dinge. Aber ich trenne so ganz klar zwischen dem Pelzig und mir. Und sagen wir mal so, Horst Tappert hat ja dann, wenn er Horst Tappert war, auch nicht mal zwischendurch als Derek ein bisschen ermittelt, ja. Sondern es war eine Rolle, eine Figur, eine prägende.
Aber er hat immer so ausgeschaut und das war für ihn vielleicht auch das Problem.
Ja, ja.
Weil er immer gedacht hat, da wird jetzt ermittelt. Ja. Vor allem, wenn man in Grünwald in der Villa gewohnt hat, dann kommt er plötzlich rein, dann denkt man, ist hier Mord passiert?
Ja.
Nein, nein. Also man muss nur sagen, sie schauen ja im Privatleben ganz anders aus letztendlich. Ja. Also so anders, dass man sie eigentlich gar nicht jetzt wiedererkennen würde.
Das kommt jetzt schon mal häufiger vor. Vor allem, wenn ich in einem Laden stehe und irgendeine Frage stelle, da erkennt man mich offensichtlich an der Stimme. Die scheint da doch einen hohen Wiedererkennungswert zu haben. Aber ich werde kaum erkannt. Es war sehr amüsant manchmal, also wenn ich mit dem Urban Priol, als wir die Anstalt machten, dann in München vom Hotel Richtung Studio gelaufen sind, durch den Englischen Garten, memorierten wir so und probten wir unsere Dialoge. Und dann, er wurde sofort erkannt, Urban. Dann kamen sehr oft Leute und haben gesagt, können wir mal ein Foto machen, Herr Breul, von Ihnen, machen wir mal ein Foto. Haben mir den Apparat in die Hand gedrückt und gesagt, machen Sie mal ein Foto von uns. Und dann habe ich das Foto von den beiden gemacht. Und dann gesagt, ja, und dann Grüße an den Pelzig, gell, und fort. Und ich fand das eigentlich immer ganz toll, ja. Also ich habe mich da immer sehr amüsiert, wo dann man fragt, Sie sind der Manager, gell? Sage ich, ja, ja.
Wie wichtig ist Ihnen die Privatsphäre?
Sehr, ja. Also ich empfinde es auch immer, wenn Menschen, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehen, so ihr Privatleben zelebrieren und nach außen tragen, das hat für mich einen sehr hohen Fremdschämenfaktor, weil ich nicht weiß, was das soll. Es besteht ein gewisses öffentliches Interesse, ja, aber keiner ist gezwungen, sich dem Boulevard so hinzugeben. Ja.
Und Sie treffen ja auch regelmäßig Leute, zum Beispiel in Ihren Sendungen, die eben so einen großen Wiedererkennungswert haben und einige von denen den auch sehr genießen. Mhm. Und das ist für Sie eher abschreckend?
Das ist jedermanns Entscheidung, ja, aber man möge sich ja immer erinnern, was Döpfner gesagt hat, wer mit der Bildzeitung im Aufzug nach oben fährt, der soll damit rechnen, dass sie auch dabei ist, wenn er wieder abwärts geht. Und bei manchen Leuten hat man ja auch das Gefühl, die werden nur aufgebaut, um sie dann wieder abzuschießen, ja. Also das sollte jeder für sich entscheiden, aber ich finde es halt, also zum Beispiel jetzt so bei Boris Becker, das ödet mich an, wenn ich von diesen Menschen jahrelang nichts höre als irgendwelche bunten Schlagzeilen.
Wie oft kommt es denn vor, dass Leute wissen, dass sie der Pelzig auch sind, also dass sie den erschaffen haben, auch sagen oder gesagt haben, jetzt mach doch mal den Pelzig?
Dass ich so aufgefordert werde, ja, sei mal lustig, das kommt nie vor. Weil dazu haben die Leute dann doch auch einen gewissen Respekt und wissen, dass ich jetzt ja nicht so einen, wie soll ich sagen, so ein Unterhaltungsdienstleister auf Abruf bin. Ich werfe jetzt mal da 5 Euro rein und dann...
Gute Laune, August.
Dann mache ich gute Laune für 3 Minuten. Ich muss sagen, wenn sich Menschen mir in der Öffentlichkeit nähern, ist das eigentlich immer sehr sympathisch und interessiert und sind auch gut informiert. Die wollen dann auch ein bisschen was wissen, ob ich mit diesem oder jenem Gast vielleicht hinterher noch privat gesprochen habe, wie der wirklich so ist, wie der dann hinter der Bühne ist. Kritisieren dann vielleicht mal die Gesprächsführung oder auch die Antworten des Gastes. Aber es bewegt sich doch immer auf einer inhaltlichen Ebene. Und natürlich fühle ich mich auch geschmeichelt, wenn mich jemand anspricht und sagt, ich finde sie gut. Freut mich. Also warum soll mich das nicht freuen?
Wir wollen Sie jetzt mal als Pelzig hören und wir tun das ganz einfach, indem wir eine CD einlegen. Aus dem aktuellen Programm hören wir jetzt einen Ausschnitt mit Ihnen als Erwin Pelzig, als Dr. Göbel und als Hartmut.
Außerdem, Herr Dr. Göbel, das ist typisch, das ist das alte Denken bei Ihnen. Sie haben kein Vertrauen in den Zufall. Dabei liegt im Zufall eine große schöpferische Kraft. Ohne Zufall wäre zum Beispiel Kepenicillin erfunden worden und Ketesafilm und Keviagra, ja auch, ja. Keviagra, ja, Keviagra, ja. Aber das ist doch kein Argument, aber ja. Hören Sie, man muss dem Zufall eine Chance geben und nicht immer nur die alten ausgelatschten Wege gehen, so wie Sie, Göbel. Und deswegen führen Sie auch so ein lausig, langweiliges Leben. Ach, das können Sie doch gar nicht beurteilen. Mein Leben ist keineswegs langweilig. Mein Leben ist aufregend und bunt. Ach du liebe Zeit, das auch gerade er in seinem Rentnerbeige. Hä? Wann haben Sie denn mal was riskiert im Leben? Hä? Nix haben Sie riskiert, das wissen Sie doch gar nicht. Ich bin durchaus erhebliche Risiken eingegangen. Ja, was? Ja, also damals oder vorher so. Ja, was? Welches Risiko sind Sie eingegangen? Haben Sie mal einen knallgelben Pullover angehabt oder was? Ach. Eine Ehe. Eine Ehe ist immer auch ein gewisses Risiko, aber die Irmel war doch kein Risiko. Die Irmel war, das war doch voll auf Nummer sicher, rein optisch gesehen hätten sie gleich ihre Mutter heiraten können. Also nun!
Ausschnitt aus dem Bühnenprogramm von Erwin Pelzig alias Frank Markus Barwasser. Was passiert aktuell auf der Bühne im aktuellen Programm? Was ist das Leitmotiv?
Ich habe dem Pelzig einen richtig sperrigen Begriff als Leitmotiv zugemutet. Ich mache das Programm immer so, dass ich so einen großen Begriff habe. Im letzten Programm war es das Vertrauen. Und jetzt ist es ein Begriff aus der Sozialpsychologie, kognitive Dissonanz. Ein Wort, das jetzt nicht unbedingt sich so anhört, als nicht unbedingt Lust weckt, gleich diese Karten zu besorgen. Aber es geht letztlich um die Widersprüche, die wir in uns tragen, wenn wir bestimmte Kognitionen, Eindrücke und sowas nicht in Einklang bringen können, weil sie sich widersprechen. sprechen und dann eben uns widersprüchlich verhalten, uns Dinge schönreden, in unseren Widersprüchen manchmal ertrinken. Und das kann man so auf das Individuum anwenden und man kann es auf die ganze Gesellschaft projizieren. Und ja, ich spüre den Widersprüchen nach. Und wie der Mensch sich das selbst beschummelt und bescheißt, das bietet viel Potenzial für Komik auch.
Und was ist das im Moment für ein Verhältnis zwischen den Bühnenauftritten und den Fernsehauftritten?
Ich habe ja jahrelang gar keine Bühnenauftritte mehr machen können, weil ich eben diese zwei Fernsehsendungen im ZDF parallel gemacht habe, Anstalt und Pelzig hält sich. Jetzt bin ich ja draußen aus der Anstalt und jetzt spiele ich wieder mehr auf der Bühne. Ich mache so 60, 65 Vorstellungen im Jahr, 8 Sendungen und damit bin ich dann schon auch ganz gut ausgelastet.
Und ist das jetzt besser? Ist es jetzt gut, dass Sie raus sind aus der Anstalt?
Ja, also weil ich einfach auch wieder mehr Zeit habe. Das waren 3 sehr intensive Jahre, in denen ich auch sehr viel gelernt habe und auch die Figur hat sich dadurch, die wurde beeinflusst auch nochmal in ihrer Entwicklung, in Inhalten. Aber du hältst es nur eine bestimmte Zeit durch und es geht dann nach, Urban hat 7 Jahre gemacht, ich 3 Jahre mit 2 Sendungen und da bleibt dann auch zu viel, auch Privatleben bleibt auf der Strecke und ich wusste, dass das intensive Zeit wird, aber ich finde es jetzt gut, ich finde es jetzt sehr gut, zumal mir die Live-Präsenz auf der Bühne unglaublich wichtig ist, weil das ist unschlagbar schön, auf der Bühne zu stehen.
Also wir hatten kürzlich Klaus von Wagner hier, der ist ja gerade noch ganz frisch und ja, voller Elan. Der ist ja jetzt, macht mit Max Uthoff zusammen. Also bei denen ist die Euphorie noch da, aber in 3 Jahren werden die anders reden.
Weiß ich nicht. Urban hat 7 Jahre gemacht und war bis zum Schluss engagiert. Ich hätte es auch noch länger geschafft, aber ich hielt es für klüger jetzt. Ich wollte eben nicht ausbrennen und ich wollte nicht nur noch unzufrieden sein über das, was ich mache, sondern ich finde, wir haben es so im Großen und Ganzen wirklich gut hinbekommen und man muss das dann aufhören, bevor es nachlässt. Und ich finde, der Klaus von Wagner und der Max Uthoff machen das sehr, sehr gut. Sie unterscheiden sich sehr klar von Urban und mir im Stil, schauen anders aus. Arbeiten noch viel, viel dialogischer, ensemblehaft geradezu. Also es ist bis jetzt ihnen auch immer gelungen, Kollegen zu kriegen, die da mitspielen, weil es ist viel mehr Arbeit so. Es ist ja, wenn ich Gastgeber bin einer Sendung und rufe halt Gäste auf, das ist okay, also ist kein so großer Aufwand. Aber diese Dialoge zu schreiben, zu proben, da steckt eine unglaubliche Arbeit dahinter. Und es ist sehr kompliziert und nicht jeder Kollege oder Kollegin ist gleichermaßen geeignet. Und ich finde, das machen sie wirklich gut, dass sie einen Stil, ihren ganz eigenen Stil der Sache aufgedrückt haben und von Urban und mir oder von Urban und Georg wird gar nicht mehr so viel gesprochen. Also sie sind wirklich, haben das hinter sich gelassen. Und das ist eine schwere Aufgabe. Für mich war es auch eine schwere Aufgabe, damals dem Georg Schramm zu folgen und das hinter mir zu lassen.
Bayern 2, 1:1 mit Blumen für ein Geburtstagskind. Der fränkische Ausnahmekabarettist Frank Markus Barwasser wird 65. Wir gratulieren und senden gerne nochmal unser Gespräch mit ihm aus dem WM-Sommer 2014.
1:1. Eine Stunde, 2 Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit
Frank Markus Barwasser. Pelzig unterhält sich.
Ja, und er wurde in eine große Familie geboren. 5 Kinder?
5 Kinder, über lange Jahre noch ein Pflegesohn. Und über einige Jahre noch die Großeltern mit im Haus. Also richtig großer Tisch, ja.
Was hat das für Sie bewirkt? Da reden alle miteinander und durcheinander. Welche Rolle haben Sie da gespielt?
Ja, bei so einer großen Familie müssen Kinder dann immer mal schauen, wie sie sich behaupten. Ja? Erstmal, also es ist wirklich auch so ein Kampf. Aber ich empfinde es als eine sehr, sehr glückliche Kindheit, weil es auch so ein offenes Haus war. Das haben unsere Eltern uns auch vorgelebt, ein offenes Haus zu haben. Es haben immer irgendwelche Menschen bei uns auch noch gewohnt, die gestrandet waren in irgendwelchen Lebenskrisen und die dann mal über Tage, Wochen, manchmal Monate Asyl fanden. Und dann gingen die wieder und dann brachte wieder eine meiner vielen Schwestern irgendeinen depressiven österreichischen Diskjockey mit nach Hause, der irgendwie über Wochen betreut werden musste, weil er unglücklich war und sich umbringen wollte. Also es war auch sehr schräg alles, ja.
Und aber es gibt ja dann so eine Einteilung. Es gibt dann den einen, vielleicht der mehr so quirlig ist. Es gibt den Schweiger. Hm. Es gibt vielleicht den Spaßvogel. Was war dann so in den Geschwistern? Was war so Ihre Rolle?
Meine Rolle war, glaube ich, eher der Schweiger und etwas Passive. Ich habe ja auch tatsächlich sehr spät zu sprechen und zu laufen begonnen. Großeltern machten sich schon große Sorgen und meinten, das Kind ist nicht normal. Ich hatte eine nur anderthalb Jahre jüngere Schwester, der war sehr fix und in deren Schatten stand ich dann, weil die eben so fix war und das Nesthäkchen. Und dann mein Bruder über mir, 4 Jahre älter, war dann auch irgendwann der Altersunterschied zu groß, als dass er sich für mich interessieren konnte, aber er war immer mein Idol, immer mein Vorbild auch. Und da musste ich so meine Lücke finden. Und das ging dann schon auch so über die Beschäftigung mit mir selbst. Ich habe sehr extrem viel gelesen als Kind auch und konnte auch mich sehr, ja, ich glaube, ich war eher passiv. Ja.
Also gut mit sich selber beschäftigen?
Mit mir selbst beschäftigt, ja.
Und was war das denn, was Sie gelesen haben?
Enid Blyton, dann später Carlo Manzoni, das war so eine Krimireihe im DTV, im Taschenbuchverlag, die habe ich auch geliebt. Die Arnold-Kinder reißen aus, fällt mir gerade ein, von Enid Blyton, das habe ich bestimmt 150 Mal gelesen, das Buch. Neulich habe ich mich auf die Suche gemacht, ob ich es antiquarisch noch irgendwo bekomme.
Und das gibt es aber nicht mehr, oder?
Nee, ich glaube, es gibt es nicht mehr.
Und haben Sie es gekriegt?
Nein, ich habe es nicht bekommen. Es
Aufruf, eins gab's. Aufruf ja, an genau. Unsere Hörerinnen und
aber
Hörer.
Aber bitte das mit dem grünen Einband.
Also bitte nochmal den Titel.
Die Arnold-Kinder reißen aus.
Von Enid Blyton.
Ich glaube, Enid Blyton, ja.
Doch. Wenn Sie das zu Hause bei sich finden okay. Und zu uns schicken, okay. Dann machen Sie unseren Gast Frank-Markus Barwasser sehr, sehr glücklich.
Was mache ich, wenn jetzt 100 Bücher kommen?
Dann hätte ich auch gerne eins. Okay. Interessiert es auch, klingt ja wirklich interessant. Ja. Aber das heißt, dann waren Sie gar nicht so der aktive Typ, auch nicht im Sportverein oder so?
Nee, ich war ziemlich unsportlich. Ich habe neulich mal meine alten Zeugnisse angeguckt. Unsere Eltern haben ihren Kindern mal vor einiger Zeit eine Mappe geschenkt mit lauter alten Zeugnissen, Dokumenten, Weihnachtswunschzetteln und alles drin, haben die alles aufgehoben. Und da habe ich auch meine Zeugnisse aus der Zeit gefunden und festgestellt, dass ich im Sport wirklich keine Leuchte war. Und ich erinnere mich auch noch, bin da auch ein bisschen traumatisiert, wenn dann bei den Ballspielen immer ausgelost wurde, die Mannschaften ausgelost wurde. Tipptopp war ich immer sozusagen der Rest, der übrig blieb, den man so in Kauf nehmen musste.
Rudis Resterampe.
Ja, Rudis Resterampe.
Da bleibt dann einer übrig.
Also das hasse ich, dieses Tipptopp-Prinzip. Ich hasse auch, wenn Lehrer bis heute
Die guten Noten zuerst.
Ja. Ja, und es war auch immer ein Warten.
Also und das kommt
ich wusste,
nicht.
Dass ich bei 1 und 2 nicht dabei sein kann, bei 3, wenn ich das Glück habe. Aber 4 sollte drin sein und die 4 geht vorüber und es kommen die 5er. Und ja, wenn ich Glück hatte, kam dann der 5er, war ich dann an der Reihe. Das hat so was Sadistisches.
Ja, schrecklich ja, an.
Schrecklich,
ja. Aber haben Sie mal irgendwas Interessantes, was Spektakuläres als Kind gemacht?
Also, ja, also ich bin vom Baum gefallen aus 4 Metern Höhe und der nächst erreichbare Arzt, ich musste genäht werden, war ein Frauenarzt und ich war vielleicht so 5, 6 Jahre alt und dann hat er mich genäht. Ich wurde also mit meiner Mutter dann sofort vor erste Reihe und Notfall und dann soll er mit mir an der Hand rausgekommen sein und in dieses Wartezimmer geblickt haben, wo die wartenden Damen saßen und sagte, ach je, das war jetzt mal richtig schön. Ja.
Mal was anderes.
Mal was anderes. Ja, und dann so den üblichen Kinderquatsch, den man macht.
Jetzt ist ja Franken auch eine Faschingshochburg. Sie treten ja heute in vielen Rollen auf. Im Fasching, was waren Sie da?
Ich war ein Klassiker Cowboy und ich erinnere mich, in meiner Jugendzeit, so mit 15, ging ich mal als Spermium.
Als Same. Ja, Samenzell. Genau. Und kam das gut an bei den Frauen? Oder haben die Angst gehabt?
Es hat nichts genützt. Es hat einfach nichts genützt.
Vielleicht war es ein bisschen zu sehr mit Wink mit dem Zaunfall.
Ich schaute eigentlich auch nicht aus wie ein Spermium, sondern wie ein Engel, weil ich dann so eine weiße Kutte anhatte.
Also Sie mussten auch noch erklären, was Sie sind.
Ja, ich musste auch noch erklären, es ist total schief gegangen.
Ja, das ist wirklich schief gegangen. Ja, Pubertät, wie war die so?
Ja, pickelig, ne, würde ich sagen. Und schwierig und mochte mich selber nicht. Und dann halt tief schürfende Gespräche in der Teestube, der ganze Schmarrn rauf und runter. Allerdings war ich, das erinnere ich mich jetzt auch, relativ früh politisiert. Das war ja so in der Zeit RAF-Terror. Und da habe ich mich auch schon sehr damit beschäftigt, das ja auch zum Teil sehr unreflektiert zur Kenntnis genommen, aber es hat mich sehr beschäftigt. Da gab es dann auch doch ziemliche Reibereien mit dem Vater und als wie heißt nochmal, der Schleierentführung und so. Ja. Und ich war, weiß ich auch noch, in den 70ern dann bei Willy Brandt in Würzburg auf dem Marktplatz und hörte ihm zu. Der war tatsächlich auch, der hat mich auch damals, komisch, ne, aber fand ich damals sehr beeindruckend.
Als Jugendlicher?
Ja, als Jugendlicher. Aber als junger Jugendlicher, also wirklich so mit 12, 13, 14.
Und dann haben Sie am Ende Zivildienst oder Bund gemacht?
Zivildienst am Blindeninstitut in Würzburg. Ich hatte noch so eine richtige Gewissensprüfung und musste noch wirklich begründen, warum, also was ich mache, wenn eben 50 Russen im Wald eine Frau vergewaltigen wollen. Bin bei der ersten Prüfung auch durchgefallen und bei der zweiten habe ich es dann geschafft. Wurde mein Gewissen dann geprüft.
Und wie war das da im Blindeninstitut? Was mussten Sie machen?
Ich hatte eine sehr spezielle Aufgabe. Ich musste einen Körper- und Seh- und Lernbehinderten Jungen speziell betreuen, der schon ziemlich groß war. Und die waren damals provisorisch untergebracht in einem alten Fabrikgebäude. Und der musste jeden Morgen mehrere Stockwerke hochgetragen werden und brauchte dann auch während des Unterrichts spezielle Betreuung. Und das war sozusagen mein Zögling. Ja. Mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Hat mich aber körperlich dann, also da wurde ich dann sportlich, weil der wog schon ordentlich und ich war jetzt auch nicht so ein Gewichtsriese. Also das dann jeden Morgen drei Stockwerke, so ein, was hatte der, 40, 50 Kilo wog der bestimmt schon. Naja, 40 glaube ich schon. Und dann anschließend den Rollstuhl. Also das war eine sehr gute Zeit. Es hat übrigens auch mein Verhältnis zu behinderten Menschen völlig verändert, weil ab dann sah ich das so entspannter und sah ja auch, wie die Witze über sich selber machen. Und also damals war noch nichts Inklusion und also es war nichts, war behindertengerecht. Man traf noch, wenn ich da mit ihm und dem Rollstuhl über die Straßen ging, immer irgendwelche Omas, die ihm dann verschämt eine Mark zusteckten, kauft dir was Schönes, vor lauter Mitleid. Das war damals noch wirklich anders und da seitdem hat sich sehr viel verändert.
Was haben Sie denn zu dem Zeitpunkt so gedacht, wie die Dinge weitergehen bei Ihnen? Sie hatten das Abitur in der Tasche, haben den Zivildienst gemacht, war ja auch viel Zeit nachzudenken, wo die Reise beruflich hingehen soll.
Es war bei mir eigentlich, oder mir war immer schon klar, dass ich Journalist werden will und dass ich schreiben will. Das stand nie zur Diskussion. Ich habe mal so 3 Semester Jura pro forma studiert.
Ihr Vater war ja Arbeitsrichter?
Auch, mein Großvater auch. Und es gab aber auch keine Erwartung, dass ich jetzt hier den Bauernhof übernehme. Ja. Und habe auch sehr schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und dann hatte ich das Glück, eine Volontärsstelle bei der Mainpost in Würzburg zu kriegen, wo ich eine sehr gute Volontärsausbildung genossen habe. Das war schon sehr früh klar. Also ich habe nie so geschwankt, mache ich Medizin oder Elektrotechnik. Ich wollte schreiben, Deutsch war schon auch immer mein Fach, sah mich aber immer doch eher in der wirklich schreibenden Zunft Print. Ne?
1:1 der Talk auf Bayern 2. Am Mikrofon Achim Bogdan und bei mir zu Gast ist Frank Markus Barwasser, als Erwin Pelzig bekannt und berühmt geworden, Kabarettist und Moderator. Ja, Sie haben sich auch mal an einer Schauspielschule beworben.
Ja.
Mit 20.
In Bochum, genau.
Was ist da passiert?
Ja, ich hatte 3 Texte vorbereitet. Die aus Diener zweier Herren von Goldoni, dann, was war es noch, ich glaube, aus dem Sturm von Shakespeare und einen dritten selbstgeschriebenen Text. Das war das erste Verbrechen. Ja. Und dann, ja, ich flog da hochkant raus. Die haben dann hinterher gesagt, also wir wurden dann alle versammelt, alle 25 Bewerber. Und dann sagte der oberste Rollkragenpullover dort, wir haben viel Schönes gesehen und viel Schlechtes und bei 3 Leuten möchten wir mal festhalten, es wäre schade um Zeit und Geld, dass sie bei weiteren Bewerbungen vertun und dann sind sie und sie und der letzte von denen war ich und das haute ich natürlich dann schon um. Ja, also so gefestigt war ich nicht. Das tut dann schon verdammt weh, wenn jemand das von vornherein so ausschließt, dass das jemals was werden kann. Ich bin in der Rückschau froh, dass ich nicht die klassische Schauspielausbildung dann genießen konnte, weil ich auch immer schreiben wollte und ich mache jetzt genau das, was ich wollte.
Aber Sie sind ja rehabilitiert, haben später ein Theaterstück aufgeführt am Staatsschauspiel.
Aber ich bin ja trotz allem jetzt nicht der klassische Schauspieler geworden. Bei so einer Geschichte muss man mal aufpassen, dass man die nicht so erzählt und es kommt so rüber und seht her und jetzt bin ich der große Schauspieler. Ich weiß nicht, ob ich wirklich ein großer Schauspieler geworden wäre. Ne? Ich weiß aber, dass ich mit dem, was ich jetzt tue, dass das für mich stimmt und dass ich das kann und dass ich sicherlich auch noch andere Dinge könnte, als jetzt nur Pelzig zu spielen. Also ich bin vollkommen versöhnt. Aber damals war es bitter. Ja.
Sie sind ja dann Journalist noch geworden, Volontariat bei der Mainpost in Würzburg. Mit welchem allerersten Artikel, der wirklich gedruckt wurde?
Das weiß ich noch. Da war ich noch nicht Volontär, aber schon fester freier Mitarbeiter auf dem Weg ins Volontariat. Und ich arbeitete damals in der Landkreisredaktion. Es waren Themen, die mich eigentlich nicht so sehr interessierten. Und mein erster Artikel, da bin ich dann auch gleich nachts um eins zur Zeitung hochgefahren, weil der war mit vollem Namen gekennzeichnet. Da ging es um die neuen Ehrungsrichtlinien für Sportler im Landkreis Würzburg. Also ein echter Burner, ja. Ich glaube irgendwie 120 Zeilen und Geschwurbel. Aber ich hatte damals gerade in der Landkreisredaktion, der Landkreischef, der war wirklich ein sehr integrer, guter Journalist. Und die haben mich da schon dann aufs richtige Gleis gehoben.
Und was hat es denn dann so bewirkt, diese ersten Anfänge als Journalist? War das dann auch so ein Ankommen, dass Sie gemerkt haben, das könnte es wirklich werden?
Das ist
mein Beruf.
Und es war vor allem so gut, ich war 23, als das losging und 25, als ich mit dem Volontariat fertig war, hätte auch die Option gehabt, übernommen zu werden als Redakteur, wollte das aber nicht. Ich fürchtete mich ein bisschen an diesen bürgerlichen Status.
Jetzt wäre schon alles.
Wäre alles gewesen.
Ja.
Aber was halt total gut ist, wenn du einen Beruf erlernst, bevor du studierst, weil du stehst dann anders im Leben. Ich würde das auch jedem raten. Mach vorher was Praktisches, lern was und dann studiere. Ich finde, also das war der ideale Weg für mich. Und es hat mir natürlich auch im Studium dann geholfen. Ich habe dann ein geisteswissenschaftliches Studium, Politik, neuere Geschichte, Ethnologie, also Recherche und Formulieren, schreiben können. Es hat mir sehr, sehr genützt. Aber diese 2 Jahre Volontariat waren auch 2 der besten Jahre. Ja.
Sie sind weitergegangen nach Salamanca. Das ist kein Schuhgeschäft, sondern ein Ort in Spanien. Was haben Sie da gemacht?
Studiert. Ich wollte während meines Politikstudiums in München noch mal ein Jahr raus. Ich wollte ins Ausland. Reiner Zufall, weil eben dann dieser ehemalige Kollege von der Mainpost eine Spanierin kennenlernte, die er dann auch geheiratet hat. Und die brachte mich auf die Idee, in Salamanca gibt es so eine Art romanistisches Studium Generale, Literatur, Kunst, Geschichte, Geografie, alles, ganze Paket, was mir sogar zum Teil auf mein Münchner Studium angerechnet wurde. Und dann packte ich eines Morgens meine 7 Sachen im September und fuhr mit meinem alten Golf und 50 Worten Spanisch im Kopf nach Salamanca, um dort ein Jahr zu studieren. Keine Wohnung, kein Zimmer, nichts.
Ein großes Abenteuer.
Ganz toll. Und das wichtigste Studienjahr meines Lebens, möchte ich mal sagen, weil ich gemerkt habe, vor Ort geht alles. Man macht sich vorher Sorgen, wie soll das alles werden und ich kann die Sprache nicht. Ich bin im September angereist und im Dezember musste ich die erste Klausur schreiben auf Spanisch, über spanische Kunst, ja, und habe die wirklich grandios bestanden. Das war ermutigend zu merken, wie leicht man Sprachen erlernen kann, im Gegensatz zur Schule, weil eben, wenn du dich auf der Straße unterhältst, nicht einer daneben steht und dauernd sagt, falsch, 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 setzen 6, sondern es geht darum, verstanden zu werden und selber zu verstehen. Das war sehr ermutigend. Und und dann fand ich ein Zimmer in so einer WG mit lauter Spaniern, hatte dann später eine Freundin dort, die war Französin, aber die sprach kein Deutsch, unsere Sprache war Spanisch. Also ich habe es gelernt in dem Jahr, kann man sagen, ja.
Und könnten jetzt auch auf Spanisch die Fans der Nationalmannschaft, der Spanischen, grüßen?
Ich merke das schon manchmal. Ich musste neulich in der Spanisch sprechen, als ich ein Spiel anguckte mit einem Brasilianer, der Spanisch sprach. Und da hakt es dann schon manchmal, weil die Praxis fehlt. Aber ich spüre genau, gib mir jetzt 2-3 Wochen oder von mir aus 2 Monate in dem Land und dann läuft es wieder.
Sie sind ja dann Journalist beim BR geworden.
Ja.
In Würzburg haben Sie gearbeitet im Regionalstudio. Und wir haben ein bisschen gestöbert in unserem Archiv und sind tatsächlich Stück gestoßen vom Lokalreporter Frank Markus Barwasser mit einer Reportage, ich glaube, über den Würzburger Dom. Hören wir mal rein.
Jetzt haben wir die 55 Meter überwunden. Wir haben hier einen fantastischen Blick auf Würzburg, runter in die Domstraße, Achse, alte Mainbrücke. Dazwischen ragt keck der Turm des Grafen Eckert hervor. Natürlich die Festung im Hintergrund. Ein sehr schöner Blick. Können Sie sich vorstellen, noch jetzt öfters mal hier hoch zu kraxeln, um diese Aussicht zu genießen?
Vorstellen kann ich schon, aber es wird ja dann schwieriger, weil das Gerüst ja abgebaut wird.
Das werden die Würzburger kaum glauben, dass dieses Gerüst jemals wieder abgebaut wird, nachdem es hier schon so lange an der Fassade klebt.
Das ist in der Tat so. Wenn der Bischof sagt, glauben Sie es erst gar nicht.
Und jetzt sind wir noch ein paar Meter auf dem Gerüst hochgeklettert und stehen jetzt wirklich an der kupfernen Kugel, die eigentlich richtig Knauf heißt, hier an der Domturmspitze.
Nach gutem Brauch versenke ich die Urkunden in der Kuppel. Ich danke bei dieser Gelegenheit allen, die mitgeholfen haben, das große Werk zu vollenden und hoffe, dass es über viele Jahrhunderte halten wird.
Ja, was war das jetzt für ein Wiederhören mit sich selbst?
Gerührt und immer noch peinlich berührt, dass ich viel stärker außer Atem war als der Bischof, den ich da begleitet habe. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich evangelisch bin und eher katholisch.
Frank Markus Barwasser, eine letzte Musik hören wir noch von Betty Lafayette und dann geht's in die Schlussrunde.
I got a little bit more mud on my face, but the years are gonna bring a bigger scheme of things and make a pretty memory out of my disgrace. I don't believe there's such a thing as saying too much. No, I don't.
Betty Lafayette und Time will do the talking. Die Zeit wird das Gespräch erledigen und das hat sie auch getan. Wir sind schon in der letzten Runde in 1:1 der Talk mit Frank Markus Barwasser. Ja, der Vollständigkeit halber, wie wurde eigentlich aus dem Lokalreporter Frank Markus Barwasser eben gehört auf dem Dom damals die Bühnenkultfigur Erwin Pelzig?
Weil ich zeitweise dann beides war, Reporter und Pelzig. Und mich irgendwann mal entscheiden musste, aus vielerlei Gründen, was ich nun wirklich, wo ich den Schwerpunkt setze. Und ich habe mich dann für Pelzig und für die Bühne, das Kabarett, entschieden. Es ging nicht mehr beides und außerdem erlangte ich dann in der Zeit auch schon eine gewisse Bekanntheit in der Region. Und da wurde es zunehmend schwierig, noch als sozusagen seriöser Gesprächspartner, als Reporter, als Interviewer wahrgenommen zu werden, wenn sich dann der Gesprächspartner so freute, dass er mit Pelzig spricht. Aber er sprach ja nicht mit Pelzig, sondern mit mir. Und wenn bei traurigen Anlässen war das dann manchmal auch tragikomisch, wenn ich dann traurige O-Töne liefern sollte und hatte aber Menschen, die ganz fröhlich waren, dass Pelzig bei ihnen ist, obwohl es nicht Pelzig war, sondern ich. Und dann merkte ich, geht nicht länger. Und ich wollte auch, mich trieb es dann wirklich auf die Bühne.
Ja, inzwischen seit vielen, vielen Jahren bestens im Geschäft, dank einer Figur mit einem Herrenhandtäschli und einem Korthut. Ja. Kommt es Ihnen manchmal auch ein bisschen komisch vor?
Ja. Absolut. Ich habe mal versucht, den Hut wegzulassen, aber er verändert mich tatsächlich auch in meiner Haltung. Er macht was mit mir. Und ich glaube zum Beispiel auch bei Pelzig hält sich im Gespräch mit dem Gast, ist es wichtig, dass es diese totale Verfremdung gibt für den Gast, dass also die Kunstfigur vollständig ist. Ich weiß, dass der Hut im Grunde genommen albern ist und überflüssig und klischeebehaftet, aber ich werde ihn nicht mehr ablegen, solange ich Pelzig bin.
Jetzt gab es kürzlich Schlagzeilen. Ein Tatort wird gedreht. Hurra, ja. Der fränkische Tatort kommt tatsächlich und Sie sind mit an Bord.
Ja.
Was ist Stand der Dinge? Was können Sie uns sagen?
Ich kann sagen, was mich auch sehr beruhigt und deswegen habe ich auch gerne zugesagt, ich habe da ja eine jetzt kleinere Rolle, dass es ein sehr schönes Drehbuch ist, ich habe es gelesen und dass es aber eben nicht, es wird kein Heimatkrimi, also es wird nicht dieses bratwurstige Lokalkolorit so geben, sondern es ist ein moderner Krimi.
Der spielt aber zufällig
dort spielt, genau. Und ich bin beruhigt, dass Franken jetzt nicht reduziert wird auf ein Klischee. Das war auch der Redaktion des BR sehr wichtig und finde ich gut. Ich hatte Bedenken, weil ja im Vorfeld war das fast ein Politikum. Auch viele Politiker haben sich zu Wort gemeldet. Und der eine wünscht sich nicht so viel Blut und der nächste möchte, dass der in den Weinbergen ermittelt wird und so. Und ich dachte, bitte, also das ist ein Krimi und nicht eine Werbeverkaufsveranstaltung des Tourismusverbandes. Und ich bin guter Dinge. Für mich ist es vor allem interessant, also ohne Figur, es wird kein Pelzig geben und ich begebe mich komplett in die Hände eines Regisseurs. Ich bin weder Autor noch Regisseur noch sonst was. Ich bin sozusagen gespannt auf mich.
Und Hauptrolle wird unter anderem, ich glaube, das steht fest, Fabian Hinrichs sein. Den kennt man als Giesbert in diesem Münchner Tatort, an den sich viele erinnern können, der kurzzeitig schon mal da Ermittler war und dann selber ermordet wurde. Der taucht wieder auf und dann als Chefermittler im Frankentatort. Wir sind da sehr gespannt drauf. Ausgleich zu all diesen ganzen Bühnenaktionen, zu dem Fernsehen, liegt bei Ihnen unter anderem in Frankreich. Sie haben eine große Liebe zu Frankreich.
Ja.
Wozu genau? Zu welcher Region?
Also ich liebe ganz Frankreich im Grunde, aber selber habe ich mich niedergelassen in der Bretagne und mag diese Landschaft, auch diese Luft. Ich war jetzt mal wieder in der Provence und habe gemerkt, wunderschön, aber im Sommer machen mich diese Temperaturen dann auch fertig. Ja, die Bretagne ist besonderes Licht, auch eine gewisse Melancholie liegt in der Luft und da bin ich sehr gerne, ja.
So gingen die beiden an diesem WM-Sommertag 2014 auseinander. Wenig später wurde Deutschland Fußballweltmeister. Frank-Markus Barwasser legte eine, wie er es nannte, kreative Pause ein und heraus kam ein Sohn, der nun bald 10 Jahre alt wird. Mit der Rolle im Frankentatort ist es am Ende leider nichts geworden. Die bekam dafür Matthias Egersdörfer. Seit kurzem ist Erwin Pelzig wieder auf Tournee mit seinem neuen Programm, Titel »Was wir werden«. Das kreist um die rasanten und massiven Veränderungen im Leben aller. Darin fällt der schöne Satz, manchmal denkst du vielleicht, du hast nur noch die Wahl, verrückt zu werden oder religiös. Ich habe es probiert, kann beides nicht empfehlen. Die 3 März-Termine in Schweinfurt sind alle ausverkauft, aber danach gibt's noch Karten für zig Orte, unter anderem im Mai in Aschaffenburg, Würzburg und München. Und sollte Frank-Markus Barwasser die Gene seines Vaters haben, können wir noch einiges erwarten. Der wurde 98.